Ja, möge sein Wort lebendig sein und unsere Herzen berühren. Ja, ich möchte später darauf eingehen, auf das Zeugnis, aber jetzt starten mit dem Predigttext im Markus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 35 bis 37. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Ich möchte mal sagen, so Blankoscheck. Sag schon mal, dass du es machst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite, den anderen an deiner linken Seite. Wir wollen später in diesem Text auch noch weitergehen, aber zunächst mal das hier betrachten und uns mal die Frage stellen: Was hat eigentlich Jakobus und sein Bruder, was hat ihn da eigentlich angetrieben? Also was war eigentlich da los in seinem Herzen? Ja, wir möchten, dass wir rechts und links neben dir sitzen, deiner Herrlichkeit. Also Herrlichkeit, man muss jetzt vielleicht kurz noch ergänzen, sie haben geahnt oder gesehen, das ist vielleicht der Messias, und der Messias, das ist auch der König, das ist dann der Herr der ganzen Welt, also der hat den höchsten Posten, und rechts und links von ihm, na, das sind dann so die nächsten Posten. So ziemlich cool, also ziemlich mächtig, ziemlich stark, ziemlich einflussreich. Und was hat die eigentlich so angetrieben? Und ich möchte mal so drei Stichworte geben, als ich mich mit dem Text und dem Umfeld des Textes beschäftigt habe. Und ich bin so auf drei Möglichkeiten gekommen, was sie angetrieben hat. Es war Ehrgeiz oder es war Engagement oder es war einfach die Mutter. Wie komme ich auf die Mutter? Nun, Bibelleser wissen das, in der Parallele im Matthäus-Evangelium, da kommt die Mutter dieser beiden ins Spiel und die möchte das, dass ihre Söhne diese Ehrenplätze haben. Ich möchte mal direkt so alle Mütter und Väter im Saal ansprechen. So, was treibt euch an? Was wollt ihr sehen im Leben eurer Kinder? Also, da gibt es auch schöne Geschichten und sehr traurige Geschichten. Mal vielleicht ganz aktuell, Will Smith ist gerade so in aller Munde. War das Männerehre oder was war das? Der einem anderen Schauspieler eine Ohrfeige verpasste, weil er sich gekränkt fühlte, was seine Ehefrau angeht. Und in derselben Veranstaltung hat er den Oscar bekommen für den Film King Richard. Ich habe immer gedacht, es ist so ein Historienfilm. Aber King Richard geht darum, dass er den Vater spielt von Serena und Venus Williams, zwei sehr erfolgreiche Tennisspielerinnen. Und der Vater war sehr ehrgeizig und hat seine Töchter angetrieben. Ehrgeiz der Eltern. Möchte sich darin irgendwie auch ein Stück weit verwirklichen. Mein Sohn, meine Tochter, yes. So, was hat Jakobus und den Bruder angetrieben? War es Ehrgeiz, war es Engagement oder waren es eben die Eltern, in dem Fall die Mutter? Man könnte sagen, das Umfeld. Und ich möchte uns auch ein Stück weit fragen, was treibt uns an? Wenn ich hier Ehrgeiz und Engagement genannt habe, dann deswegen, weil es da einen feinen Unterschied gibt. Also zumindest, wie man die Begriffe heute füllt. Ehrgeiz hat man früher grundsätzlich negativ bewertet. Ehrgeiz hatte damit zu tun, dass jemand mehr sein will als der andere. Schöner, größer, einflussreicher als der andere. Also Ehrgeiz war, Luther hat gesagt, eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Ja? Von Ehrgeiz her kommt ganz viel Sünde. Und ich habe so gemerkt bei der Vorbereitung, ja, aber für mich ist Ehrgeiz gar nicht so negativ belegt. Das hat damit zu tun, dass das Wort sich ein bisschen gewandelt hat. Man spricht auch von gesundem Ehrgeiz heutzutage und falschem Ehrgeiz. Aber im Grunde genommen ist Ehrgeiz, wenn man es mal vom Wort her noch betrachtet, Geiz ist eigentlich ein bisschen komisch, weil das Wort Geiz gibt es ja, aber es geht eigentlich um Gier. Also ursprünglich war das Wort Ehrgier, das heißt, man giert nach Ehre, man giert danach, anerkannt zu sein, man giert danach, jemand zu sein und irgendwie ja vielleicht auch mehr zu sein als die anderen. Engagement hingegen ist sehr positiv belegt. Engagement, wir sprechen von sozialem Engagement, das heißt freiwillig, oftmals ehrenamtlich, setze ich mich ein für Wohltätigkeitsdinge für andere. Da ist also mehr so Selbstlosigkeit drin, so Hingabe, Einsatz für andere. Es geht nicht um mich, ich muss da nicht genannt werden, ich brauche da irgendwie keinen Gedenkstein hinterher oder irgendeine Tafel, der hat so viel gespendet oder was Menschen so alles machen aus Ehrgeiz, sondern Engagement ist eine positive Geschichte. Ja, nun haben wir so die drei Möglichkeiten angeschaut und ich würde sagen, das war schon Ehrgeiz bei der Mutter und bei den Söhnen. Da war ein Ehrgeiz und sie sagen, wir wollen höher sein als die anderen, wir wollen mehr Anerkennung, wir wollen, und ich möchte uns mal direkt fragen, wie geht's uns? Und das musst du jetzt nicht laut sagen, aber es wäre mal gut, wenn der Heilige Geist dir einen Spiegel vorhalten darf. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Warum machst du, was du machst? Und man kann das so ein bisschen, man kann sich da ein bisschen versuchen, auf die Schliche zu kommen. Ja, so, weil... Ich meine, wir, leider belügen wir uns manchmal auch selbst. Man kann sich selbst betrügen, habe ich früher nicht geglaubt, stimmt aber, sagt die Bibel auch, Selbstbetrug. Und da kannst du dich mal selber ein bisschen testen. Wenn du dich irgendwo eingesetzt hast, in irgendeiner Gruppe oder hast irgendwo mitgemacht, du hast dich reingehängt und dann erlebst du, wie ein anderer aus der Gruppe einen Dank bekommt, einen Lohn bekommt und du nicht. Was macht das mit dir? Was ist da innerlich los? Das geht doch nicht. Ich habe auch mitgemacht. Eigentlich habe ich noch viel mehr mich angestrengt als der. Und der kriegt jetzt einen Dank. Oder der kriegt einen Lohn. Oder mein Nachbar hat schon wieder eine Gehaltserhöhung. Der arbeitet gar nicht mehr als ich. So, was passiert da? Was passiert da in uns? Von was sind wir angetrieben? Und was mich an der Geschichte schon super tröstet ist, dass obwohl die das begehren, was Ehrgeiz ist, was nicht gut ist, finde ich es so unglaublich, wie Jesus mit ihnen umgeht. Mal auch noch mal so einzuordnen, den ganzen Zusammenhang. Kurz vorher spricht Jesus davon, dass er leiden muss und dass er sterben wird. Kurz vorher. Und da möchte ich mal sagen, also Jakobus, Johannes, ich gebe euch mal eine Note für Empathie und das ist 6 Sätzen. Euer Meister, mit dem ihr so intensiv zusammenlebt, spricht gerade davon, dass er massiv leiden wird in Kürze. Und was kommt euch in den Sinn? Wir wollen die Ehrenplätze haben. Jesus, wir haben mal eine Bitte an dich und bitte vorher schon mal Blankoscheck unterschreiben. Ja? Wir möchten die Ehrenplätze haben. Wir möchten herausragend sein, möchten andere überragen, ja. Wir möchten oben sitzen, wir wollen gesehen werden, wir wollen Einfluss haben. Und Jesus hat kurz vorher davon gesprochen, dass er leiden wird und sterben wird. Also das war kein Mitgefühl. Und wenn ich mich mal versuche, da muss man mal vorsichtig sein, aber wenn ich Jesus gewesen wäre, an der Stelle hätte ich gesagt, sag mal Leute, geht's noch? Könnt ihr mir vielleicht mal 5 Minuten zuhören und mich vielleicht mal ein bisschen aufbauen und trösten? Ich habe jetzt einen schweren Weg vor. Und was ist in eurem Schädel? Nur, ob ihr Ehrenplätze kriegt? Meine Güte, geht's noch? Also, muss ich nochmal klären mit meinem himmlischen Vater. Das war, glaube ich, eine Fehlauswahl. Ihr beiden, ihr müsst raus aus dem Jüngerteam. Das geht gar nicht. Was ist denn das für eine Haltung hier? Es geht um Reich Gottes. Und also, das wäre doch irgendwie völlig verständlich, wenn Jesus so reagiert hätte, oder? Völlig verständlich. Und da sind wir schon wieder bei Jesus, wie unglaublich und faszinierend Jesus ist. Wow, unglaublich. In der Situation geht er ganz anders mit ihnen um. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Vers 38. Jesus straft sie nicht ab. Jesus schmeißt sie nicht aus seinem Team? Ganz anders. Er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Ihr versteht das nicht. Vielleicht hat Jesus auch gewusst, ihr könnt das noch nicht verstehen. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Was sind das für Gedanken? Was sind das für Worte? Aber Jakobus und Johannes, völlig unterwegs in ihrer Wirklichkeit, in ihrer Selbsteinschätzung. Klar, logisch, Jesus, das können wir. Jetzt geht es noch tiefer. Jesus sagt zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Wow. Wir befinden uns ja in der Vorbereitung auf Ostern, wir befinden uns in der sogenannten Passionszeit. Und in diesem Monat wollen wir auch diesbezüglich quasi eine Predigtreihe haben. Wir haben sie mal betitelt mit Blut, Schweiß und Tränen. Wir hätten auch schreiben können Passion oder Leiden. Aber das ist irgendwie, sind wieder so abstrakte Begriffe, ja. Und Blut, Schweiß und Tränen bringt es uns irgendwie näher. Denn darum geht es ja, um schwere Zeiten. Egal, was du mir nimmst. Haben wir gerade alle gesungen. Ich denke manchmal, wow, wir nehmen den Mund ganz schön voll. Aber gut, es ist ein Bekenntnis, ne? Deswegen singe ich das auch. Ich singe das als Bekenntnis. So will ich sein, egal was du mir nimmst. Aber wenn er dann was nimmt, dann gibt es Kämpfe, dann gibt es Klagen, dann gibt es Murren, dann gibt es, verstehe ich nicht, darf nicht so sein, was soll das? Heike, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du den Mut hattest und dass du das Zeugnis gegeben hast. Wir hatten uns letzten Sonntag darüber unterhalten. Ich hatte so den Impuls, dass das zu dieser Predigtreihe einfach gut passt. Und etwas möchte ich noch ergänzen, was du mir gesagt hast, nämlich, dass du mehr Tiefe empfunden hast gegenüber Gott, bis hin zu diesem, er hat seinen Sohn gegeben. Und das hat mir schon mal jemand erzählt, ein Pastor, der seinen Sohn verloren hat. Und der hat gepredigt über das Kreuz und über den Vater, der seinen Sohn hingibt. Und er hatte Tränen in den Augen. Egal, was du mir nimmst. Wenn ich hier drüber nachdenke, über den Kelch und über die Taufe, übrigens die Taufe, das muss man kurz erklären, weil Taufe ist für uns in erster Linie die Wassertaufe. Hier ist unser Taufbecken, für alle, die sich wundern, warum ich hier hinzeige, hier ist unser Taufbecken, 29. Mai übrigens, Taufe. Das ist, wenn wir an Taufe denken. Oder wir denken an die Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber hier, diese Taufe ist noch eine andere Taufe. Diese Taufe, von der Jesus hier spricht, ist die Leidenstaufe. Er hat in Lukas 12 davon gesprochen. Er hat gesagt, es gibt noch eine Taufe, mit der muss ich getauft werden und das ist mir schwer, aber ja, ich werde es tun. Es ist die Leidenstaufe. Taufen, baptizo, wörtlich, heißt völlig hineingetaucht werden in etwas. Völlig hineingetaucht in Wasser, völlig hineingetaucht in den Heiligen Geist oder völlig hineingetaucht in den Tod. Es geht hier um die Leidenstaufe, die Todestaufe. Und Jesus spricht also hier von dieser Taufe und er spricht von diesem Kelch, von diesem bitteren Kelch. Was ist ein bitterer Kelch? Nun, es ist nicht wirklich der Kelch bitter, es ist das Bitter, was da drin ist. Und da müssen wir ein bisschen verstehen, dass die Herstellung von Wein früher anders war als heute. Heute kann man auch den letzten Schluck noch richtig trinken, ne? Kann man sein Weinglas auch austrinken, schmeckt gut von Anfang bis Ende. Früher war das nicht so, weil die Herstellung von Wein war noch nicht so ausgereift technisch wie heute und der letzte Schluck, der war immer bitter. Ja, vielleicht hast du das ja mal erlebt bei irgendwie einer alten Flasche oder so. Das, so diese, und diese, dieses letzte Bittere, das hat man eigentlich weggekippt, das hat man nicht getrunken. Es geht also um Bitteres, es geht um Hartes, es geht um Schweres. Und ich muss sagen, dieser Text hat mich so herausgefordert, weil ich weiß, Jesus ist in den Tod gegangen und er hat den Kelch des Zornes Gottes bis auf den letzten bitteren Schluck ausgetrunken, um uns zu erlösen. Ja, und das ist total wahr. Und wenn ich jetzt ein Wohlstandsprediger wäre, Prediger, die immer predigen, dass wir nur glücklich und happy und immer schön und erfolgreich und nie krank werden, dann würde ich diesen Text nicht predigen, weil Jesus sagt hier zu Jakobus und Johannes, dass sie auch einen Kelch zu trinken haben und eine Leidenstaufe durchgehen zu gehen haben. Das passt nicht zusammen mit dem Wohlstandsevangelium. Und deswegen, vielleicht habt ihr euch gewundert, wir haben diesen Gottesdienst so fröhlich begonnen und dann haben wir ein Zeugnis gehört, was uns alle betroffen gemacht hat. Und mir und uns ist es so wichtig. Wir brauchen den ganzen Jesus, wir brauchen das ganze Evangelium für eine Welt, die noch nicht der Himmel ist. Wir brauchen die Botschaft von Gebetserhörungen und Heilungen und wir brauchen genauso Berichte davon, wie gehe ich als Mensch dadurch, wenn Gott mir so etwas auferlegt und so etwas zulässt. Ja, ich weiß, man kann beten und man kann im Gebet kämpfen und man kann intensiver beten und man kann Heilung erleben durch Gebetskampf. Ja, daran glauben wir hier. Ich habe in diesem Jahr 2 solche tollen Erhörungen erleben dürfen. Einmal ging es um die Schulter einer Frau aus unserer Gemeinde, ist operiert worden und dann gab es Komplikationen und viel Schmerzen und sie bat um Gebet und ich und noch ein Ältester, wir haben gebetet, Hand aufgelegt, Gott um Gnade gebeten und eine Woche später kam die Frau zu mir und sagte, es geht mir so viel besser. Gott hat erhört, Gott heilt. Und ich habe auch mit einem anderen Ältesten zusammen für einen jungen Mann gebetet aus unserer Gemeinde, der von Albträumen schwer geplagt war. Schwer geplagt war, lange Zeit. Und wir haben mit ihm gebetet. Wir haben auch geboten. Und diese Träume haben aufgehört. Und dann hatte er sogar einen Traum von Jesus. Ja, wir glauben an die Kraft des Gebetes. Wir glauben daran, dass Gott heilt, dass er heute noch heilt. Zeichen und Wunder haben nicht aufgehört. Es gibt sie bis heute. Und genauso müssen wir aber festhalten, dass Gott auch schwere Wege zulässt und dass Gott in schweren Zeiten seine Gnade ausdrückt durch einen Frieden im Herzen, durch eine Kraft durchzuhalten. Wir verstehen nicht alle Wege. Ich selber habe 3 Operationen hinter mir und ich habe gebetet jedes Mal, Herr, heile mich. Natürlich wollte ich nicht ins Krankenhaus, natürlich wollte ich keine OP, natürlich wollte ich die spontane Heilung und ich habe alles getan, um diese Heilung zu erlangen, aber Gott ist einen anderen Weg mit mir gegangen und schlussendlich musste ich das so akzeptieren. Und ja, ich bin geheilt durch Operation. Danke, Herr. Wir brauchen das volle Evangelium und wir brauchen den ganzen Jesus für eine Welt, in der es Spontanheilungen gibt und in der es schwere Wege gibt. Diese Gemeinde weiß das wie kaum eine andere Gemeinde. Wir haben erst kürzlich das Zeugnis hier gehört von Anne Karuna Ratner und fast das ganze Land und darüber hinaus kennt die Geschichte von Mirko Schlitter. Das sind schwere Wege. Jesus sagt zu Jakobus und Johannes, ihr werdet schwere Wege gehen. Ihr werdet einen Kelch austrinken müssen, das schmeckt bitter. Und ihr werdet schwere Wege gehen. Und dann sagt er etwas, aber ich kann euch noch nicht mal versprechen, dass ihr rechts und links dann sitzen werdet. Warum nicht? Weil er nicht darüber verfügt. Was für ein wichtiges Wort. Jesus war hier ganz Mensch und wir Menschen verfügen nicht über den Willen Gottes. Wir verfügen nicht darüber, wir können Gott nicht fernsteuern, wir können Gott nicht befehlen, wir können nicht sagen, Gott, du musst das so machen. Gott ist immer noch Gott, Gott ist größer und ich möchte mal sagen, Gott sei Dank, wie wäre es denn, wenn alle Gebete von allen Christen sofort so erhört würden, wie die das wollen. Das würde überhaupt nicht zusammenpassen, weil wir Menschen überhaupt nicht diesen Überblick haben und eben auch nicht immer gute Motive haben. Jakobus und Johannes, wir verfügen nicht über Gottes Wege. Das ist so wichtig. Wir verfügen nicht darüber, aber Gott gibt uns Ansehen, so habe ich es mal formuliert. Was war das Streben von Jakobus und Johannes? Sie wollten Ansehen haben. Sie wollten Ansehen haben mehr als andere noch. Sie wollten Ruhm haben. Sie wollten Ehre haben für sich. Das Schöne ist, Gott gibt uns Ansehen, jedem von uns. Und dieses Ansehen, diese Würde brauchen wir, auch gerade in schweren Zeiten. Was meine ich mit Ansehen? Ja, mal ganz praktisch, Jesus hat sie angesehen. Jesus hat sie wahrgenommen, Jesus hat sie ernst genommen, Jesus hat sie geliebt, die ganze Zeit. Und Jesus hat das tun können, obwohl er sich seiner Gottheit entledigt hat, weil Jesus hat das Angesicht des Vaters angeschaut in seinen Gebetszeiten. Er hat die Stimme aus dem Himmel gehört, du bist mein geliebter Sohn. Jesus konnte einen schweren Weg gehen, weil er wusste, der Vater sieht mich an. Vom Vater her habe ich meine Würde, meinem Vater bin ich wichtig, mein Vater liebt mich. Und diese Liebe hat er weitergegeben an seine Jünger. Und das ist der Prozess, durch den die Jünger gegangen sind. Ihr Lieben, ihr wollt Ansehen vor der Welt, ihr wollt die Ministerposten, ihr wollt geehrt werden von Menschen. Ich zeige euch was Besseres. Ihr werdet geliebt, wertgeschätzt von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wow. Wer darin lebt, wird immer freier davon, dass er den Applaus, die Wertschätzung von Menschen braucht. Und Applaus und Wertschätzung von Menschen ist etwas sehr Brüchiges. Da beschäftigen wir uns nächste Woche mit. Du kannst Ehre von Menschen bekommen. Wertschätzung, du darfst die auch annehmen, aber du darfst nicht davon abhängig sein. Wie viele Menschen kämpfen um diese Ehre von Menschen? Kämpfen darum, ganze Industrien leben davon. Oh, du bist so schön, 20 Jahre alt. Oh, du bist so schön, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, das hat schon lange keiner mehr gesagt, 50 Jahre alt, 60 Jahre alt. Ich muss schön sein, ich muss schön sein, ich muss schön sein, ich brauche noch diese Beauty-Creme und ich brauche noch das. Und ich muss mich jetzt mal, wie heißt das hier? Ich wollte gerade sagen, dehnen lassen, nee, liften lassen. Und das ist so ein tiefes Streben in uns. Und durch dieses Streben sind wir nicht frei. Aber Gott macht uns frei, weil er sagt, ich sehe dich und ich liebe dich. Einer der bekanntesten Segen ist ja der von Aaron aus dem Alten Testament. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dich. Das ist Ansehen. Ansehen, Würde, Wertschätzung. Wer das im Glauben empfängt, und sagt, ja, das ist so, wie kann das denn sein? Ich bin doch ein Sünder, ich habe doch so viel Mist gemacht. Ja, aber Jesus hat dir das vergeben, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt. Ja, danke Vater, der kommt in Freiheit. Aber das Streben nach Wertschätzung von Menschen macht uns unfrei. Gott gibt uns Ansehen, das ist so wichtig. Ja? Weil wenn wir nämlich nur sagen, ja, wie schlimm waren die, wie ehrgeizig und die wollten Applaus von den Menschen und das ist alles schlecht und das ist Sünde und das ist wirklich Sünde und es ist schlecht, aber wir brauchen das Gegengewicht, sonst sind wir irgendwie ein Wurm, sonst sind wir gar nichts mehr, sonst sagen wir, ja, nein, ich bin gar nichts und ich bin unwichtig und ich bin, nein, es ist nicht richtig, auf dem Wege wirst du nicht frei, du wirst frei durch die Liebe Gottes, durch die Vaterliebe Gottes werden wir frei. Wir brauchen die Vaterliebe Gottes und wir kriegen auch Wertschätzung in der Gemeinde von unseren Geschwistern und wir dürfen das empfangen. Wir dürfen nur nicht davon abhängig sein und wir dürfen nicht versuchen, die anderen wegzustoßen, aber ich bin doch wichtiger als der andere. Ich habe doch mehr gemacht als der andere, ich bin doch besser als der andere. Dieses ganze Vergleichen, das macht uns so unfrei und so krank. Wir als Gemeinde, wir sollen ein Licht und Salz für die Welt sein. Und das bedeutet, wir sind eine Gemeinschaft von geliebten Kindern Gottes. Und wir freuen uns, wenn einer was gut kann. Und wir sagen auch Danke und wir loben auch. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wäre das cool? Das ist, was er, Jesus, hier seinen Jüngern versucht beizubringen. Es gibt keine Verfügung über Gott. Gott sei Dank verfügen Menschen nicht über Gott. Ich möchte es noch mal kurz unterstreichen, auch für das Thema Heilung. Wir verfügen nicht über Gott. Ich war eine ganze Zeit unterwegs in der sogenannten Glaubensbewegung, Faith Movement. Einige von euch kennen das. Und ich habe alles versucht. Ich wollte Heilung erzwingen. Und ich habe irgendwann gemerkt, nein, ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass Gott heilt. Aber ich habe es einfach nicht in der Tasche. Ich kann das nicht verfügen. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, hier, Heilung habe ich, hier. Ja, hier, Heilung, Heilung, Heilung. Es ist ein falsches Evangelium, es ist gefährlich, es enttäuscht Menschen. Menschen ziehen sich zurück, die in solchen Kreisen waren. Ich selber habe ein Ehepaar begleitet. Sie haben Prophetien bekommen, dass ihr krankes Kind geheilt wird. Das kranke Kind wurde nicht geheilt. Wir haben das kranke Kind beerdigt. Und sie sind an ihrem Glauben irre geworden, weil sie nur Prophetien bekommen haben, euer Kind wird geheilt, wird geheilt, wird geheilt. Und ich möchte ja gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt das. Es gibt Prophetien für Heilung, die eintreffen, ja. Aber ich hätte mir so gewünscht, dass die, die diese Prophetien gegeben haben, die ja augenscheinlich falsch waren, sich mal entschuldigt hätten. Das hätte diesem Paar geholfen, heiler zu werden, gesund zu werden und nicht an Gott irre zu werden. Jesus hat Lazarus nicht geheilt. Wir hatten es kürzlich in der Predigt. Und Jesus hat gesagt, es ist gut. Es war gut, dass wir noch 4 Tage gewartet haben. Wie, es war gut. Der hat gelitten, der Lazarus. Und die Schwestern haben gelitten. Und der ist jetzt sogar gestorben. Jesus, geht's noch? Ich denke, du bist allmächtig. Und er sagt, es war gut. Um euretwillen. Wie um unseretwillen? Wir wollten Heilung. Ja. Aber ich wollte, dass euer Glaube sich aufbaut und zwar nicht ein billiger, flacher Glaube, so ein Verwöhnungsglaube, so ein Babyglaube, ja. Ah, du möchtest einen Bonbon, ja, hast einen Bonbon, ja. Jetzt möchtest du noch Chips, ja, hast du noch Chips. Jetzt möchtest du noch Fernsehen gucken, ja, guck Fernsehen. Ach so, 4 Stunden, ja, guck 4 Stunden. Aber willst nicht schlafen, ja, ist egal, schläfst nicht. Das ist Verwöhnungsglaube, das ist Babyglaube. Gott möchte, dass wir einen reifen Glauben entwickeln und zu dem reifen Glauben gehört Leiden. Leider muss ich das so sagen. Ich hätte es auch gern anders. Aber es ist irgendwie eine geheimnisvolle Sache, dass wir durch Leiden trainiert werden. Ich kann das nicht bis ins Letzte erklären, aber es ist ein Zeugnis nach dem anderen. Wenn du mit Menschen sprichst, die durch Leid gegangen sind und die mit Jesus durchgegangen sind, sie sagen, ich bin mehr mit Gott verbunden jetzt. Ich verstehe jetzt Gott besser. Ich liebe Gott sogar mehr. Es ist geheimnisvoll. Die Bibel spricht von Läuterungsprozessen. Jesus trainiert uns für sein Reich, auch durch Leiden, nicht nur, aber auch durch Leiden. Wir haben hier einen Schmelztiegel, ja, wo zum Beispiel Metalle so hoch erhitzt werden, dass die Schlacke rauskommt. Kann es sein, dass Gott uns durch Leiden führt? Der Petrusbrief spricht von Leiden und von Feuer. Lasst euch nicht verwundern, dass ihr durchs Feuer geht, dass ihr durch Leiden geht, weil das geschieht allen Gläubigen auf der Welt, sagt der Petrus noch im Petrusbrief. Und es wird etwas herausgefiltert, nicht automatisch, aber es ist die Möglichkeit, dass schlechte Motive vielleicht von zu großem Ehrgeiz oder was auch immer herausgeläutert werden, herausgeschmolzen werden und getrennt werden. Und wisst ihr was, so ermutigend ist, Jakobus, und wahrscheinlich auch Johannes und auch die Mutter, die sind da richtig gut durch den Läuterungsprozess gegangen. Und da bin ich wieder bei dem wunderbaren Jesus. Wenn du zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich möchte das. Und vielleicht hast du da gar nicht so gute Motive, ja. Vielleicht geht es dir nur um dein Ego, ich. Dann wird Jesus dich nicht wegstoßen und sagen, disqualifiziert. Kannst vergessen, also mir nachfolgen kannst du jetzt abhaken, geht nicht mehr. Nein, nein, Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Er erklärt ihnen was, was sie bestimmt erstmal überhaupt nicht verstanden haben. Aber später haben sie es verstanden. Und sie sind den Weg weitergegangen. Und um Jakobus und ja, besonders ihn und die Mutter, wir haben da Einblicke. Ja, und bei Johannes ja auch. Wir haben da richtig tiefe Einblicke. Jakobus war der erste von den 12 Jüngern, der sein Leben gelassen hat für Jesus. Ein Märtyrer. Apostelgeschichte 12, kannst du das nachlesen? Er hat sein Leben gelassen für Jesus. Er war mutig, er hat die Wahrheit ausgesprochen. Und er wurde einen Kopf kürzer gemacht. Es ist genau eingetreten, was Jesus gesagt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass er, dieser Ehrgeizige, ich will aber besser sein als die anderen, ich will den höheren Posten haben als die anderen, er ist durch die Nachfolge Jesu, dadurch, dass er mit Jesus weiterging und den Heiligen Geist erlaubt hat, an ihm zu arbeiten, wurde er zu einem Menschen, der sein Leben hingegeben hat für Jesus. Bis zum Letzten. Ja, es funktioniert. Leben mit Jesus funktioniert. Echtes Leben mit Jesus geht. Und was war denn mit der Mutter? Salome heißt sie, wenn man das mal in der Bibel alles ein bisschen ausforscht. Das war die Salome. Und wo war denn die Salome? Wo hören wir denn von ihr nochmal was? Nun, wir hören was von ihr, passend zur Osterzeit, als wir vom Kreuz lesen. Am Kreuz, an dem Jesus hängt, sind einige Frauen und Johannes. Wo sind die anderen alle? Ja, die sind alle weg. Die wollen da alle jetzt nichts mit zu tun haben. Die haben alle Angst. Kein Vorwurf. Ich bin auch ängstlich. Aber Salome ist am Kreuz. Das ist ein starker Hinweis, dass auch diese ehrgeizige Mutter, ich möchte echt Söhne haben, die die guten Posten haben. Ja. Ich bin die Mutter übrigens. Ja. Sie ist ihren Weg mit Jesus gegangen. Sie ist Jesus nachgefolgt und sie steht am Kreuz, da wo sonst keiner stehen will. Und sie ist dabei. Sie ist dabei geblieben. Sie hat sich entwickelt und das ist, was Gott mit uns vorhat. Gott möchte uns entwickeln. Und er entwickelt uns, indem wir einfach feiern und uns freuen können. Ohne Maske im Gottesdienst. Yes! Wir dürfen uns freuen und wir müssen uns freuen. Ja, bitte, ihr Lieben, wir müssen feiern. Wir müssen das Gute mitnehmen. Wir müssen Gott preisen, sonst werden wir depressiv im Jammertal. Aber genauso gut müssen wir unser Leben ihm geben und sagen, wir verfügen nicht darüber, wie du uns führst. Wir verfügen einfach nicht darüber, sondern du lässt schwere Zeiten zu. Und auch noch, wann du willst und auch noch, wie lang du willst. Also ich hätte es ja gerne ein bisschen mehr da in Kontrolle, aber nein, es ist gut so. Gott macht das. Gott macht das. Und wir geben uns ihm hin und wir sagen, okay, trainiere mich für dein Reich. Trainiere mich dafür. Ich würde gerne ein Lied mit euch zusammen singen, euch bitten aufzustehen, beten und dann wollen wir nach dem Lied gemeinsam das Abendmahl feiern. Wunderbarer Herr Jesus, du bist unser Vorbild. Du bist unser Vorbild im Feiern, du hast viel gefeiert, die jüdischen Feste und du wirst gerade gefeiert und das gehört dazu. Und Jesus, du bist unser Vorbild im Leiden, du hast dich völlig ergeben in den Willen des Vaters und das hat dich auch so frei gemacht. Jesus, du bist unser Vorbild im Feiern und im Leiden. Ja, Jesus, ich feiere lieber, als zu leiden. Aber ich kann auch heute sagen, danke auch für Leidenszeiten, die mich näher an dein Herz gebracht haben, die mich tiefer in deine Wege, in dein Wesen gebracht haben. Und dabei verstehe ich auch noch längst nicht alles. Wir möchten heute Morgen dich auch um Vergebung bitten, wo wir uns total sperren. Ja, auch wo wir dir nicht mehr vertraut haben und an deiner Güte gezweifelt haben. Du kannst das alles aushalten. Du bist so wunderbar. Ein Vater mit so einem großen, weiten Herzen, mit Verständnis und Geduld. Jesus, du hast uns den Vater gezeigt. Nein, du schmeißt uns nicht raus aus deinem Team. Du schmeißt uns nicht raus aus der Gemeinde, wenn wir murren und klagen. Aber du verfolgst deinen Plan. Und das wollen wir heute Morgen auch festhalten. Dein Plan ist gut und dein Plan ist auch besser als unsere Pläne. Danke, Herr. Amen.